Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Business Ideas, dem Treffpunkt für Visionäre, Macher und Innovatoren. Gemeinsam mit seinen Gästen taucht Kevin Tötmann jede Woche ein in die Geschichten hinter dem Erfolg, entdeckt Ideen, die die Zukunft formen, teilt Erfahrungen, die prägen und lernt aus den Herausforderungen, die stärker machen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Talking Business Ideas.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Business Ideas und heute ist Finn-Ole Springborn bei mir. Wir haben private Beziehungen, Finn ist mein Cousin, wir kennen uns jetzt seit ja, über 20 Jahren, logischerweise. und der Weg ist echt spannend. Wir sehen uns leider nicht ganz so oft und warum, das werden wir jetzt sicherlich in der Folge nochmal rausfinden. Finn ist nämlich Profisurfer und in dem Sinne freue ich mich, dass du hier bist, heute virtuell. Herzlich willkommen.
Ja, danke fürs Intro und danke, dass ich hier sein darf. Freut mich, dass wir mal ein bisschen sprechen können. Wie du schon meintest, wir sehen uns ja nicht so oft und deswegen tauscht man sich natürlich auch nicht so oft aus. Deswegen ist es auch für uns natürlich eine ganz coole Möglichkeit für so ein kleines Catch-up.
Voll. Also ich finde es richtig gut. Deswegen, aber ich kenne dich jetzt. Vielleicht stellst du dich einmal vor, wo kommst du her, was machst du gerade so?
Genau. Ja, ich bin Finn Springborn, 31 Jahre alt mittlerweile auch und ich komme gebürtig aus Flensburg und bin in Flensburg aufgewachsen an der dänischen Grenze und habe es irgendwie geschafft, mir mein Leben nach dem Surfen auszurichten. Was vielleicht ein bisschen exotisch in Deutschland ist, weil es halt nicht so viele deutsche Profisurfer gibt. Was mir aber auch so ein bisschen so einen Exotenbonus verschafft hat, würde ich mal sagen. Vielleicht mir auch ein bisschen geholfen hat, in der Sache halt Fuß zu fassen. Und ja, mittlerweile lebe ich in Dänemark. Oder sagen wir mal 50-50, also ich bin 50% der Zeit vielleicht hier und die restlichen 50% in Deutschland oder unterwegs. Weil, wie man sich vorstellen kann, ist das Surfen einfach ja nicht ein Sport, den man so gut planen kann. Und man muss sehr, sehr viel reisen und viel unterwegs sein, um den Sport überhaupt auszuüben. Und ja, vor allem, wenn man sein Leben danach ausrichtet, dann hängt da noch einiges mehr dran, als einfach nur auf dem Brett zu stehen und im Wasser zu sein.
Das glaube ich. Was sind so die Länder, wo du am meisten unterwegs bist im Jahr, außer Dänemark und Deutschland?
Ich würde sagen, was immer natürlich so ein Klassiker ist, also in Europa haben wir natürlich das Glück, dass man innerhalb von einer kurzen Zeit oder mit einem kurzen Flug halt an so vielen Orten sein kann und so viele unterschiedliche Möglichkeiten hat. Ich bin viel in Portugal, ich bin viel in Frankreich, halt so die klassischen Orte, aber auch viel an kälteren Orten unterwegs, wie Schottland, Irland, ja, Norwegen, solche Orte reizen mich halt auch, gerade auch, weil ich hier oben in Dänemark quasi surfen gelernt habe und hier quasi mit groß geworden bin, reizt mich halt auch kaltes Wasser extrem und es gibt halt einfach wahnsinnig spannende Orte, wo man im kalten Wasser surfen kann und die Vorteile davon liegen halt einfach ein bisschen auch darin, dass es halt weniger überfüllt ist als so die Klassiker wie Frankreich, Spanien, Portugal. Ja. Aber ich bin auch viel in Indonesien unterwegs. Ich versuche eigentlich so alle ein, zwei Jahre für einen längeren Zeitraum nach Indonesien zu gehen, einfach weil es halt unschlagbar ist, was die Wellenqualität angeht. Und ja, ansonsten war ich eigentlich fast auf der ganzen Welt unterwegs. Australien, Amerika, Mittelamerika, Südamerika. So, ja, eigentlich kann man überall surfen, wo es ein Meer gibt. Deswegen gibt es echt unfassbar viele Möglichkeiten, wo man unterwegs sein kann.
Stark. Also, du hast es schon eben gesagt, das ist eher exotisch als Deutscher Profisurfer zu werden. Überhaupt ans Surfen ranzukommen, ist ja schon relativ selten. Und dann das auch noch zu schaffen, in die obersten Ligen zu kommen. Ja. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, als Deutscher ja, mit dem Surfen anzufangen?
Ja, ich glaube, das Ganze fing so ein bisschen damit an, dass meine Eltern kommen ja, oder ja, Wir sind ja Familie und meine Eltern kommen ja ursprünglich auch aus NRW, wo du wohnst und sind dann aber, bevor ich geboren wurde, nach Flensburg nicht ausgewandert, aber nach Flensburg gezogen. Jetzt hat sie in den Norden gezogen, weil mein Papa da einen Job angefangen hat oder weil er da erst als Flugzeugmechaniker und dann als Feuerwehrmann gearbeitet hat. Und ja, dementsprechend waren wir halt immer viel am Wasser. Mein Papa ist auch mit dem Gedanken dahin gezogen, dass er gerne Windsurfen würde, weil er damals schon Windsurfer war, was man ja auch auf Seen und so weiter machen kann. Und dann hat er halt die Ostsee vor der Haustür gehabt, wo man viel Windsurfen kann, was für ihn natürlich super war. Aber mich hat immer mehr so das Meer und die Wellen gereizt. Und in Berührung damit gekommen bin ich auch quasi dann also auch hier an der Nordsee in Dänemark tatsächlich, weil wir viele Familienurlaube hier verbracht haben. Wir waren viel in Frankreich, viel in Spanien und aber eben auch in Dänemark, weil es so das Nächste war, wo man gut surfen konnte. Und ja, irgendwie bin ich dann hier über Freunde und über meinen Dad natürlich auch zum Surfen gekommen. Und ich habe auch mit dem Windsurfen angefangen, aber mich hat das richtige Surfen, also mit nur dem Brett in den Wellen, halt immer mehr gereizt. Und damals gab es hier noch keine Surfschulen oder ähnliches. Es gab ein paar Leute, die gesurft haben und mich hat es immer von Anfang an fasziniert und so bin ich irgendwie dazu gekommen. Ich war immer schon irgendwie so Boardsport interessiert, also Skaten, Snowboarden und deswegen war es irgendwie klar für mich, okay, ich will jetzt auch surfen lernen und das ist dann der Sport, der halt bei mir wirklich hängen geblieben ist. Und ja, dann ist man halt, hat man sich so von Ferien zu Ferien gehangelt und ist dann irgendwann, als ich ein bisschen älter war, bin ich oft mit dem Zug nach Sylt gefahren, habe Freunde besucht, war da surfen und als ich dann Freunde hatte mit Führerschein, ist man dann auch immer mal schnell nach Dänemark gefahren oder mal hat die Ferien dann in Frankreich verbracht oder ja, wie das halt so kommt. Eins hat es irgendwie zum anderen geführt und dann hat es mich nicht mehr losgelassen.
Das beeindruckend, das dann so ja, zu verfolgen über all die Jahre. Aber wie lange hat es dann gedauert vom, ich sage mal, ersten Surfen und den ersten Erfahrungen, bis du dann wirklich an Meisterschaften hast teilnehmen können?
Ja, das kam irgendwie ganz zufällig. Also ich habe ja nicht mit dem Surfen angefangen, um zu sagen, hey, ich würde jetzt gerne mal Meisterschaften surfen oder Contests mitmachen oder irgendwie mir eine Karriere darum aufbauen. Ich glaube, das ist immer das Ding, weil so es gibt ganz viele Sportarten, da verfolgt man so ein Ziel. Zum Beispiel beim Laufen will man irgendwie, denkt man, okay, irgendwann will man einen Marathon machen oder beim Fußball, dann willst du für ein Fußballspiel, willst du natürlich Fußballspiele spielen, aber beim Surfen ist es halt mehr so ein Naturerlebnis und so ein Natursport. Und man geht irgendwie nicht so mit dem Gedanken ran, oh, ich will jetzt Contest-Surfer werden oder Wettkampfsurfer. Und das kam alles echt ziemlich natürlich und auch über Freunde und Leute, die ich kennengelernt habe. Also man hat einfach gesurft und irgendwann hieß es dann so, okay, wir fahren zur deutschen Meisterschaft, willst du mitkommen? Dann dachte ich mir, warum nicht? Ich in erster Linie wollte ich dahin, weil es in Frankreich war und weil ich wusste, okay, in Frankreich kann man gut surfen. Und dann dachte ich mir so, ist doch total cool, dann kann ich halt einen Surftrip dahin machen, habe von der Schule frei bekommen, weil es eine offizielle deutsche Meisterschaft ist und bin dann halt innerhalb der Schulzeit surfen gegangen. Und das war für mich halt sowas, wo ich dachte, hey, das ist total cool, weil ich einfach auf einen Surftrip gehen kann. Und dann war ich da und dann habe ich das Junioren-Nationalteam kennengelernt und den Nationaltrainer und dann haben sie gesagt, hey, komm doch nächstes Jahr ins Junioren-Camp, dann hat man nochmal so ein bisschen so Vorbereitung, ein bisschen mehr und geht noch so ein bisschen mehr auf so Contest-Strategien und sowas ein und Wettkampfsurfen und dann, ja, es ist echt eins zum anderen gekommen und hat sich ergeben.
Okay. Gab es damals schon so richtige Nationaltrainer, die dich irgendwie dann das ganze Jahr über unterstützt haben?
Nein, es gab ein deutsches Surf-Nationalteam und es gab ein deutsches Juniorenteam und es gab auch schon so Förderprogramme. Waren aber eher so Wochenenden oder Wochen, wo man dann zusammen quasi irgendwie so Trainingslager gemacht hat. Aber das war jetzt noch nicht so professionell wie heutzutage. Ich meine, Surfen ist halt seit 2020 auch erst olympisch und seitdem gibt es halt wirklich viel, viel größere Strukturen und Förderstrukturen für Nachwuchsathleten, aber auch für halt die Leute, die es schon machen. Und dadurch ist alles viel, viel professioneller geworden. Also Surfen war eine lange Zeit halt wirklich nicht so ein Sport, wo es Athleten gab in dem Sinn, sondern alle waren einfach nur Surfer und manche waren gut genug, um im Nationalteam zu sein und manche nicht. Das Ding bei dem deutschen Nationalteam und warum es für mich auch wahnsinnig schwer war, zum Beispiel ins deutsche Nationalteam zu kommen oder ins Nachwuchsteam, ist einfach, dass viele Leute, die daran teilnehmen, haben deutsche Wurzeln, aber wohnen in Portugal oder in Costa Rica oder in Ecuador halt so. Das ist einfach nur, das hat einfach nur was damit zu tun, dass es halt viel, viel bessere Wellen gibt und die sind halt da aufgewachsen, haben deutsche Eltern und irgendwann hat es sie dann nach Frankreich zur deutschen Meisterschaft verschlagen, weil sie dann gemerkt haben, okay, hey, hier, wir haben wirklich eine Chance, ins Nationalteam zu kommen und so. Nichtsdestotrotz gab es trotzdem auch immer Förderprogramme für so Kids, die dann auch in Deutschland groß geworden sind und so. Aber ich hatte nie wirklich so die Ambitionen, auch so Nationalteam-Surfer zu werden oder so. Ich habe echt am Anfang alles nur gemacht, weil ich sau viel Spaß am Surfen hatte.
Was ja wahrscheinlich auch der bessere Weg war, wenn du jetzt so sehr strategisch dran gegangen wärst, hätte es
Ja.
möglicherweise gar nicht so gut funktioniert.
Das denke ich mir auch und das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit diesen Exotenbonus, den ich da vielleicht habe, weil es gibt deutsche Profisurfer, aber es gibt nicht viele deutsche Profisurfer, die auch in Deutschland wirklich surfen und surfen gelernt haben und warte mal ganz kurz. Nicht jetzt. Sorry, müssen wir vielleicht rausschneiden. Ja, es gibt wahnsinnig viele deutsche Profisurfer, aber wie ich schon meinte, die sind halt in Deutschland aufgewachsen und haben halt viel, viel größere Chancen zu trainieren, was ja auch vollkommen okay ist. Aber mir hat das halt einfach nochmal so ein bisschen so eine andere Welt eröffnet. Und ich musste da, glaube ich, einfach kreativ werden, um meinen Weg so ein bisschen zu finden. Und viel hat auch wirklich einfach damit zu tun, dass ich die richtigen Leute kennengelernt habe und die mir dann geholfen haben und die das halt auch unterstützen wollten, weil es halt irgendwie was Besonderes ist, dass jemand aus Deutschland halt viel Talent hat und das auch verfolgt, so. Wobei das halt für mich immer spielerisch irgendwie am Anfang auch war, ne? Also es hat auch echt eine Weile gedauert, bis ich gesagt habe, okay, hey, ich mache mir jetzt wirklich einen Plan, was möchte ich machen und was muss ich machen, um Sponsoren zu kriegen. Und das kam alles mit der Zeit.
Sponsoren ist ein ganz guter Punkt. Kommen wir später auch auf jeden Fall nochmal zu. Was ich mir echt schwer vorstelle, ist ja, du bist ja beim Surfen zu 100% auf die Natur angewiesen. Also du kannst ja nicht irgendwie nachhelfen, wenn wir jetzt mal davon absehen, dass es irgendwie wie von Jochen Schweizer so Anlagen gibt. Die gab es ja früher in der Form noch überhaupt nicht.
Genau, ja.
Wie sehr spielt sowas denn eine Rolle in einem Wettbewerb? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt irgendwie auf einmal die Wellen nicht mehr da sind, aber du noch gar nicht an der Reihe warst?
Das ist spielt immer, also guter Punkt, das spielt immer eine Rolle. Deswegen sind so Surf-Contests meistens auch manchmal über mehrere Tage, aber manchmal auch über mehrere Wochen. Also so ein Klassiker ist eigentlich, die deutschen Meisterschaften sind immer von Samstag bis Samstag, eine Woche. Und dann brauchst du quasi, je nachdem, wie viele Runden du hast, also sind es wahrscheinlich 200 Teilnehmerinnen. Und du hast ja auch verschiedene Disziplinen und dann schauen sie halt, also es ist nie planbar. Es ist nicht so, dass sie dir sagen, okay, du surfst am Dienstag um 12 Uhr, sondern es ist immer so, dass man morgens einen Call hat. Man weiß ja die Vorhersage ungefähr, wie es aussieht, wie die Konditionen werden an dem Tag. Aber 100% weiß man es erst, wenn man morgens einen Blick auf den Strand wirft. Und dann ist es meistens so, okay, jeder ist morgens um 7 Uhr ready und dann wird ein Call gemacht von dem Contest Director und der sagt dann, okay, wir starten jetzt mit der ersten Runde Open Men und danach machen wir die erste Runde Open Women. Also weißt du, es gibt so einen groben Ablaufplan dann immer morgens an dem Tag. Aber klar, dann kann es auch passieren, dass die Tide dann nicht mehr so gut ist oder dass der Wind dreht und dann kann es auch mal sich wieder nach hinten verschieben oder so. Also man ist wirklich an so einem Contest-Tag den ganzen Tag auf den Beinen und man surft vielleicht nur eine halbe Stunde an dem Tag, aber man ist trotzdem von morgens bis abends auf den Beinen und dann wartet man einfach nur darauf, dass man dran ist.
Krass, das stelle ich mir auch ultra anstrengend vor. Normalerweise, wenn du halt ja Sportler bist, dann gehst du halt ja in diesen Fokus irgendwie rein, in diesen bekannten Tunnel. Aber wenn du da eigentlich gefühlt den ganzen Tag drin sein musst, das ist ja Wahnsinn.
Das ist echt schwierig. Also ich meine, ich Contest-Surfen und Wettkampfsurfen ist jetzt auch nicht nur meine Disziplin, würde ich sagen. Also es gibt Leute, die fokussieren sich nur darauf. Aber was ich so ein bisschen mehr lieben gelernt habe, ist so die Seite, so dieses Kreative, so Filme machen oder Travel-Stories machen für Magazine. Ich glaube, das ist so mehr meine Schiene. Und das Contest-Surfen ist für mich nur so ein Side-Gig so ein bisschen. Ich mache das zum Spaß, aber ich mache das nicht, weil das jetzt meine Karriere ist. Und das mache ich aber auch bewusst, weil ich genau weiß, hey, es gibt halt einfach so viele Leute, die viel, viel besser surfen als ich, weil sie halt mehr, wie du schon meintest, man ist von der Natur abhängig und sie haben halt einfach mehr Möglichkeiten, weil sie halt irgendwo auf der Welt leben, wo sie jeden Tag surfen kann. Und bei mir ist es jetzt, wo ich lebe, ich kann, also zu meiner Schulzeit war es noch viel schwieriger für mich, aber jetzt, auch wo ich jetzt lebe, ich kann vielleicht nur, manchmal kann ich nur 2-3 Mal die Woche surfen, manchmal kann ich auch eine Woche gar nicht surfen, weil gerade keine Wellen sind. Das kann überall auf der Welt passieren, aber die Chancen, dass es hier passiert, ist halt einfach nochmal ein bisschen größer. Und das Coole jetzt ist für mich, dass ich zwar die Freiheit habe, dass ich auch jederzeit irgendwo hinreisen kann, aber manchmal hat man ja trotzdem Verpflichtungen und Termine und dann lohnt es sich manchmal einfach nicht, weil sonst wäre ich ja auch die ganze Zeit nur unterwegs.
Ja, ja. Auch wieder wahr, klar.
Ja.
Jetzt hast du das angesprochen, Thema Sponsoren. Wie ist da die Konstellation bei dir gerade? Also ich stelle mir jetzt nicht so einfach vor, beim Surfen irgendwie Geld zu verdienen.
Nee, es ist auch nicht einfach und es ist auch wird auch zunehmend schwieriger, würde ich sagen. Was halt super wichtig ist und ich glaube, das müssen auch viele Leute jetzt zum Beispiel verstehen, die dann danach noch kommen, weil es wird immer schwieriger. Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich in der Zeit mit dem Surfen angefangen habe und da so reingewachsen bin, wo es noch ein bisschen einfacher war und wo die Industrie noch ein bisschen offener war und wo es halt noch mehr Möglichkeiten gab, so sich ein Netzwerk aufzubauen in der Surf-Industry. Und was ich halt merke und was für mich auch eine große Rolle spielt, ist, dass der Fokus immer mehr auch auf Brands geht, die gar nicht aus dem Surfen kommen. Früher hattest du als Surfer nur Sponsoren, die aus der Surf-Industrie kommen. Und jetzt, heutzutage, ist es total normal, dass man halt auch mit Brands zusammenarbeitet, die gar nichts mit dem Surfen zu tun haben, aber die diesen Lifestyle gut finden und sich mit diesem Lifestyle identifizieren wollen und halt sich so auch einen Teil von diesem Lifestyle sichern wollen. Und ich glaube, das ist halt die größte Chance, für die ich momentan habe und die aber auch Leute haben, die nach mir quasi kommen. Weil die Surf-Industry ist halt klein im Vergleich zu jetzt der Automobilbranche oder so.
Ja, das stimmt schon. Mhm. Wann hast du deinen ersten Sponsor bekommen?
Ach, mein erster Sponsor war gar nichts Aufregendes. Das war einfach nur eine Brand für Neoprenanzüge, also für Surfanzüge. Und die haben mich, die hatten einen Vertrieb in Deutschland und die haben mich einfach in Dänemark am Strand angesprochen und meinten so, hey, hast du einen Wetsuit-Sponsor? Und dann meinte ich, nee, weil ich habe da bis dahin auch gar nicht drüber nachgedacht, dass ich jetzt irgendwie bräuchte oder dass ich jetzt irgendwie das verdient hätte, weil man am Anfang kann man sich ja auch nicht irgendwie so gut einschätzen. Und dann sind sie auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, wir würden dich gerne mit Wetsuit supporten. Und das war's auch. Die haben mir 2-3 Wetsuits im Jahr gegeben. Kein Geld, kein gar nichts, ein Sticker aufs Brett und das war's. Aber das war für mich damals halt richtig, richtig cool und es hat sich halt als 16-Jähriger total gut angefühlt.
Ja, voll. Also du, ich meine, wenn du schon alleine irgendwie die Anzüge nicht mehr kaufen musst, keine Ahnung, die werden ja auch ein bisschen was gekostet haben.
Total, ja. Aber so hat das
quasi hast du jemanden, der es gibt?
Ja, also meine ganzen ersten Deals waren einfach nur so Deals, wo du halt ein paar Klamotten hier bekommen hast, und Wetsuits da und das war es halt einfach. Aber das war damals schon richtig, richtig cool. Und das hat sich total gut angefühlt, weil man irgendwie gemerkt hat, okay, irgendwas macht man schon richtig. Aber selbst da war noch nie der Gedanke, so damit Geld zu verdienen. Das kam irgendwie erst später, dass ich das, und das hat auch echt ganz viel damit zu tun, mit den, dass man die richtigen Leute kennenlernt und halt einfach lernt so von anderen, okay, wie kann ich das Ganze angehen?
Und wann war der erste Punkt, wo du gesagt hast, oh, jetzt schicken mir die Firmen nicht nur Produkte, sondern auch Geld? Also wann hast du anfangen können, daraus ein Business zu machen?
Irgendwann fing es dann an, dass ich Sponsoren hatte, die gesagt haben, hey, wir, also es gibt immer einen Unterschied. Es gibt immer Sponsoren, die dir ein Budget geben und Sponsoren, die dir eine Salary geben. Und in den meisten Fällen kriegst du halt ein Budget und ein Budget ist dann ein Travel-Budget zum Beispiel. Und so fing das bei mir quasi auch an, dass ich dann irgendwie ein, zwei Sponsoren hatte, die gesagt haben, okay, hey, wenn du irgendwie einen Trip machst für ein Magazin oder so, dann supporten wir das. Und dann haben sie mir quasi die Reise bezahlt oder ein Flugticket bezahlt. Und so, das war so die ersten Male, dass ich sagen konnte, okay, ich habe mit dem Surfen ein bisschen Geld verdient, obwohl ich ja eigentlich nicht wirklich Geld verdient habe, sondern es war mehr so, okay, die ermöglichen mir das jetzt. Und die supporten mich dabei. Und das ist auch, glaube ich, heutzutage noch ein Riesending, weil die meisten Leute, wenn sie supported werden im Surfen, dann ist das auf so einer Basis. So fing das quasi an, dass ich das erste Mal irgendwie Geld quasi damit bekommen habe. Und was das war für mich damals, war das halt mega cool, weil Surfen ist wahnsinnig teuer, man muss viel reisen und man muss halt auch oft Flugtickets spontan buchen, weil man ja, wie du schon meintest, von der Natur abhängig ist und man will dann halt auch irgendwo hinreisen, wenn es eine gute Zeit ist für Wellen. Und dann schaut man sich die Wetterkarten an und wenn es dann irgendwann irgendwo gut aussieht an einem bestimmten Ort und man sagt, okay, hey, wir könnten jetzt dahin, da sind gerade gute Wellen, wir können da einen Magazinartikel machen, dann buchst du das Ticket halt nicht 2 Wochen vorher, sondern 2 Tage vorher. Und wenn du dann eine Firma hast, die sagt, hey, wir übernehmen das, wir übernehmen die Kosten, dann ist das halt wahnsinnige Erleichterung. Aber du hast dann auch wieder mehr das Gefühl, okay, du musst denen jetzt was liefern. Und so funktioniert das eigentlich die ganze Zeit. Also es ist nicht so, dass man einen Sticker auf dem Brett hat und Klamotten bekommt oder Material bekommt und dann dafür bezahlt wird, sondern es ist immer ein Geben und Nehmen. Also es ist nie so, dass es ist wie mit mit jedem anderen Job auch, du gibst denen deine Leistung oder deine Plattform und dafür geben sie dir was zurück.
Ja,
Ja.
ist ja auch nur fair für beide Seiten eigentlich.
Ja, total, nee, sollte es auch sein, auf jeden Fall. Ja, und dann kommt halt ein Ding zum anderen. Und so richtig angefangen, ich habe so richtig angefangen, das als Job zu sehen, würde ich sagen, obwohl ich mache ja auch noch andere Sachen. Ich surfe ja nicht nur, also alleine nur vom Surfen leben, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, ist wahnsinnig schwer. Da gibt es nur eine Handvoll von Leuten auf der Welt, die das können und das ist auch einfach nicht mein Anspruch. Also ich will mir immer noch ein zweites oder drittes Standbein aufbauen. Aber so richtig angesehen, das als Job fing, glaube ich, an, als ich damals meinen ersten Film gemacht habe oder meinen ersten eigenen Film. Das war 2020. Und da war es wirklich so das erste Mal, dass wir halt Sponsoren hatten, die gesagt haben, hey, wir wollen den Film sponsern. Was wollt ihr haben, damit wir Teil davon werden können? So. Das war so das erste Mal, dass ich so gesehen habe, so, okay, wow, mit so Projekten und so, das lässt sich wirklich vermarkten und da kann man, das hat Potenzial und vielleicht sollte ich das mehr verfolgen in die Richtung.
Wie kamst du auf die Idee, dann einen Film zu machen? Ich weiß nicht, heutzutage kennt es ja fast jeder, so Netflix-Dokus, Amazon Prime-Dokus oder so. Aber dann wart ihr ja genau eigentlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, habt es aber nicht auf die Streaming-Plattform gebracht, oder?
Nee, ich glaube, das Format ist ein bisschen zu kurz und zu künstlerisch gewesen, weil Surffilme sind oft, oder die Surffilme von früher sind oft, haben oft sehr wenig Storyline und da ist der Fokus sehr auf Surfen. Und was wir halt versucht haben, ist ein bisschen eine Storyline reinzubringen oder eine vage Storyline, aber auch irgendwie filmerisch was Gutes zu schaffen, weißt du? Und ich glaube, wenn du es auf die Streaming-Plattform schaffen willst, dann musst du sehr dokumentarisch sein. Und wir haben, klar, du brauchst immer eine Narrative, aber wir haben halt versucht, das alles ein bisschen künstlerisch noch zu machen. Und ein anderes Thema ist, glaube ich, auch die Länge, weil wir einen 20-Minüter gemacht haben und unser Fokus mehr auf so Filmfestivals und sowas war, anstatt also so an Streaming-Plattformen haben wir jetzt gar nicht gedacht. Und ich glaube, es ist halt einfach nochmal ein riesengroßer Mehraufwand, einen Film zu machen, mit wenig Budget einen Film zu machen, der so 45 Minuten bis eine Stunde geht. Da brauchst du einfach noch ein viel größeres Team und wir sind oft einfach echt nur zu zweit oder zu dritt gereist und haben gefilmt und haben dann im Nachhinein geschaut, okay, das oder im Vorfeld geschaut, das brauchen wir und dann im Nachhinein geschaut, das haben wir und das können wir damit machen. Und dabei ist dann 20 Minuten rausgekommen. Wir wollten den halt auch nicht unnötig in die Länge strecken, weil wir irgendwie so ein bisschen den Anspruch auch hatten, dass die Leute sich den vielleicht mehrfach mal anschauen.
Und wie oft hast du dir den angeschaut?
Boah, ich habe ihn bestimmt 200 Mal gesehen. Aber nicht, als er fertig war, sondern in der Post-Production und so schon.
Ja.
Also, und dann auf den ganzen Premieren, also wir haben 5, 6 Premieren-Events noch gemacht und dann siehst du ihn da immer wieder und dann ist es jedes Mal und dann schaust du ihn dir irgendwann nochmal an und also ich konnte ihn bei den Premieren konnte ich ihn fast schon nicht mehr sehen, aber ich glaube, das geht jedem so, der einen Film macht, weil man wirklich so, so viel Zeit da rein investiert und sich jede Szene halt einfach nochmal bis ins Detail anschaut. Und und dann siehst du so viele Versionen auch davon, die in dem Prozess von der Post-Production entstehen. Und irgendwann kennst du ihn halt in- und auswendig. Wahrscheinlich kenne ich ihn immer noch in- und auswendig, auch wenn es jetzt 5 Jahre her ist.
Stimmt. Okay, das heißt also, neben dem, sagen wir mal, Surfen ist das Kernelement und du baust dir eine Brand oder ein verschiedene Einkommensströme und das Business, deine Karriere drumherum auf. Ja. Hast du gerade gesagt, du machst Filme, du begleitest deine Reisen für Magazine. Mhm. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also im Endeffekt hat alles einfach damit zu tun, mit den Leuten, die man so auf der Reise oder die man so über den gesamten Zeitraum, die man so kennenlernt, weil ich habe das Glück, dass, also beim Surfen, du triffst halt immer irgendwie like-minded people und das Glück ist halt, dass man immer irgendwie, man hat oft man hat ja immer dieses gemeinsame Interesse und deswegen jeden, den du dabei triffst, mit manchen Leuten versteht man sich ein bisschen besser, mit einfach manchen ein bisschen weniger, aber wenn du dann so, du lernst dann so Leute kennen, die halt irgendwie auch bei einer Brand sind oder die ein Magazin haben und dann es ist oft so eine freundschaftliche Basis, weißt du? Zum Beispiel eine Person, die mir wahnsinnig geholfen hat, mit dem ich auch immer noch viel zusammenarbeite, ist Lars Jakobsen vom Waves and Woods Magazin. Der hat damals noch das Surfers Magazin gemacht. Das war das einzig deutschsprachige Surfmagazin damals. Und den habe ich damals kennengelernt und dann haben wir angefangen für das Surfers Magazin zum Beispiel Stories zu machen und irgendwann hat er mich gefragt, hey, könntest du dir vorstellen, so eine Kolumne oder sowas zu schreiben oder so immer in jedem Magazin für ein Jahr lang so einen kleinen Absatz, weil wir hier noch einen Platz frei haben und ja, und so hat es eigentlich angefangen, dass ich auch ein bisschen ins Schreiben reingekommen bin und irgendwann hat er mich gefragt, da war ich auf einem Trip, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, hat er mich gefragt, hey, hast du Fotos? Und dann meinte ich, yo, und dann meinte er, ob eine Story drüber machen sollen und dann meinte ich so, ja, aber wer schreibt denn den Text? Und dann meint er so, ja, du. Und dann war ich so, ich habe noch nie einen richtigen Magazinartikel geschrieben und dann meinte er auch so, hey, mach einfach und wir schauen, was daraus wird und dann fand er es mega cool und dann hat er mir später noch mehr Aufträge gegeben und meinte, hast du Lust, hierüber zu schreiben, darüber zu schreiben, hast du Lust, hier jemanden zu interviewen? Oder hat mich auf Pressereisen geschickt, zum Beispiel, wenn er jetzt nicht konnte, dann bin ich für ihn nach New York geflogen auf ein Surf-Event und habe das begleitet und war dann quasi nicht selber als Surfer da, aber als Surf-Journalist quasi. Und so bin ich halt so ein bisschen in die Richtung gegangen noch. Und dadurch ergibt sich sowas halt. Also echt alles beim Surfen hat halt eigentlich was mit den Leuten zu tun, die man kennenlernt. Also wenn man die richtigen Leute kennenlernt, dann und sich ein gutes Netzwerk aufbaut, dann kann man das Ganze schon ganz gut aufbauen.
Also quasi eigentlich ein Timing ist das so. Du musst die richtige Welle finden, du musst die richtigen Leute treffen,
Ja, genau.
zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja,
Ja,
geil.
und halt auch ein bisschen flexibel sein, dass man sagt so, hey, okay, ich bin jetzt eigentlich kein Surf-Journalist, aber warum soll ich es nicht probieren? Ich kenne mich mit der Materie aus und es hört sich irgendwie spannend an, warum soll ich es nicht probieren? Und so bin ich im Endeffekt auch dazu gekommen, dass ich jetzt die letzten Jahre Chefredakteur von einem anderen Magazin gewesen bin. Und das war auch was, wo ich am Anfang niemals gedacht hätte, dass ich das machen könnte. Aber es hat sich einfach so ergeben und ich hatte dann ein bisschen Schreiberfahrung. Dann hat Lars auch gesagt, der sollte das nämlich eigentlich machen. Er meinte aber, er ist mit seinem eigenen Magazin so sehr beschäftigt und hat mich dann vorgeschlagen. Und dann war ich auch so, okay, es hört sich ein bisschen, hört sich schwierig an für mich in erster Linie, aber es ist nicht so schwierig, dass ich es nicht versuchen kann. Und dann habe ich es halt einfach versucht und habe auch dazugelernt. Und im Endeffekt haben wir über die letzten Jahre 12 Magazine rausgebracht, was ja auch schon irgendwie was Handfestes ist, finde ich. Also wenn ich dann sehe, okay, ich habe jetzt 12 Magazine im Regal stehen, die ich selber gemacht habe, das kann halt auch nicht jeder sagen. Und ja, und irgendwie muss man sich halt einfach immer ein bisschen neu erfinden, denke ich. Nicht nur jetzt im Surfen, sondern generell, wenn man irgendwie erfolgreich sein will.
Ja, absolut.
Ja.
Also immer nur alles für gegeben zu nehmen, es wird relativ schwierig werden,
Ja.
tatsächlich.
Und ich habe mich noch nie irgendwie so in so einem Angestelltenverhältnis so gesehen, dass ich jetzt sage, okay, ich mache eine Ausbildung und dann mache ich das mein Leben lang. Irgendwie bin ich da, glaube ich, nicht der Typ für. Ja, dann erfinde ich mich lieber selbst neu und schaue, was ich machen kann. Und da gehören halt einfach so viele Sachen dazu. Und klar gab es auch mal Projekte, die gescheitert sind, aber manchmal gab es auch Projekte, wo du so viel Arbeit reingesteckt hast und dann ist es irgendwie gescheitert, aber dann hat es dir trotzdem für später irgendwas gebracht oder es wird 2, 3 Jahre später nochmal wieder aufgerollt und dann hast du auf einmal trotzdem was davon. Also ich glaube, das ist halt einfach wichtig, dass man gerade bei dem, was ich mache, halt einfach flexibel ist.
Komplett. Was würdest du sagen, neben der Flexibilität, die du brauchst, sind so die wichtigsten Learnings, die du hattest?
Ja, genau, also Flexibilität auf jeden Fall eins. Dann, was ich als Riesenlearning sehe oder was ich auch jedem sage, so in meinem Umfeld ist, glaube ich, dass dein Netzwerk das Allerwichtigste ist. Weil bei mir wäre ohne Netzwerk gar nichts gegangen, so. Und ja, und dass man halt immer schaut, was ist gerade vielleicht gefragt. Also das Gleiche ist ein gutes Beispiel. Vielleicht jetzt im März mache ich zusammen, auch mit dem Lars, von dem ich dir gerade schon erzählt habe, und mit meiner Freundin Maya, veranstalten wir zusammen ein Surf-Retreat, was es so schon gibt zwar, aber nicht in der Art, wie wir es machen. Also es gibt wahnsinnig viele Surf-Retreats, aber wir haben halt einfach geschaut, okay, was können wir anders machen und was können wir den Leuten bieten, was andere ihnen vielleicht nicht bieten können. Und so sind wir halt darauf gekommen, dass wir jetzt im März ein Surf-Retreat hier in Dänemark veranstalten und den Leuten einfach Kaltwassersurfen ein bisschen näher bringen. Und das ist halt auch ein bisschen sowas, was ich für später mir vorstellen könnte, sowas öfters zu machen. Also das ist wieder ein anderer Zweig.
Voll.
Ja.
Was heißt Kaltwassersurfen? Wie kalt ist das Wasser?
Jetzt gerade hat es so 2 Grad.
Boah.
Ja. Ja, das wäre auch vor 20 Jahren undenkbar gewesen, aber dadurch, dass das Material so gut mittlerweile geworden ist, kannst du halt wirklich mit einem guten Wetsuit, der für die Temperaturen ausgelegt ist, kannst du halt wirklich 2, 3 Stunden im Wasser sein und ohne dass dir kalt wird.
Wirklich?
Ja.
Oder nur, wenn du trainiert bist.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Mindset-Sache. Ich glaube, man muss sich dran gewöhnen. Na klar, wenn du jetzt nur 30 Grad Wasser gewohnt bist und nur in Shorts normalerweise surfst und hier hinkommst und dann in einem dicken Wetsuit irgendwie im kalten Wasser surfen gehst, dann ist das wahnsinnig schwierig. Also alleine aber schon, weil du es nicht gewohnt bist, so viel Neopren zu tragen zum Beispiel. Und dann ist das Paddeln wahnsinnig anstrengend. Und dann ist es halt einfach, dann sind das halt so viele Einflüsse, die einen da irgendwie ein bisschen hindern, dass man da irgendwie Spaß dran hat, aber das ist halt ein Learning, also es ist wie alle anderen Sachen auch, man muss sich halt Stück für Stück dran gewöhnen und dann ist es eigentlich ganz normal. Also für mich fühlt sich das hier im Kalten zu surfen genauso an, wie wenn ich in Indonesien im Warmen bin. Natürlich ist es manchmal ein bisschen unkomfortabel, wenn man dann bei 0 Grad draußen steht und sich umziehen muss und dann frieren einem schon manchmal die Hände und Füße ab, aber im Wasser ist es dann eigentlich das Gleiche.
Okay, verstehe ich. Okay, und du hast wahnsinnig viel gelernt über die Jahre. Ist es auch denkbar, dass du dein Wissen weitergibst? Also jetzt außerhalb des Retreats, also in, keine Ahnung, Surflehrer?
Habe ich auch ewig gemacht, weil Surflehrer ist, ich glaube, das kennt jeder Surfer. Es ist so ein klassischer Sommerjob, den man halt irgendwie nach der Schule macht oder so. Und ich habe in Australien zeitweise als Surflehrer gearbeitet. Ich war nämlich nach der Schule, war ich erst Rettungsschwimmer auf Sylt und dann bin ich für ein Jahr nach Australien gegangen und da habe ich dann auch teilweise als Surflehrer gearbeitet und als ich dann zurückgekommen bin aus Australien, habe ich es dann auch ein paar Sommer lang noch hier in Dänemark gemacht und dann habe ich es mal einen Sommer lang in Portugal gemacht. Das ist halt so ein richtig klassischer Sommerjob für Leute, die surfen und halt auch nicht am Meer wohnen, aber dann halt dadurch die Chance haben, den Sommer zum Beispiel am Meer zu verbringen. Mir hat es auch immer Spaß gemacht, aber man brennt da so ein bisschen aus irgendwann, weil das schon sehr, sehr anstrengend ist, weil du bist halt, klar, hier in Dänemark ist es eher kälter so, aber auch selbst wenn du in Frankreich oder so bist, du bist dann halt 6, 7, 8 Stunden am Tag in der Sonne, am Strand und das zehrt halt irgendwann so an deinen Nerven, dass du das nach ein paar Jahren eigentlich nicht mehr machen willst. Aber was ich gerne machen würde, ist auf jeden Fall mein Wissen weitergeben, aber mehr in Form von so Coachings oder sowas. Ich glaube, weil das interessiert mich auch mehr, so dieses Technische, dass du die richtige Technik beim Surfen hast und so. Und klar, Anfänger Leuten Surfen beibringen und zu sehen, wie sie ihre erste Welle surfen und so, das gibt einem auch was. Aber mir gibt es, glaube ich, mehr, wenn ich Leuten, die schon surfen, helfen kann, sich zu verbessern. Und das ist auch so ein bisschen was wir in dem Retreat halt auch machen wollen. Es geht nicht nur darum, dass wir die Leute hosten und die Unterkunft bereitstellen und denen leckeres Essen auf den Tisch stellen, sondern es geht auch ein bisschen darum, den Leuten Wissen zu vermitteln. Wir wollen, dass sie sich so fühlen, als wären sie mit uns auf einem Surftrip, so als wenn wir mit Freunden auf einem Surftrip sind. Und ich glaube, das ist so die Experience, die wir versuchen zu verkaufen und den Leuten zu vermitteln, weil das, glaube ich, der Mehrwert ist, den wir den Leuten bieten können. Im Kontrast dazu, wie so normale Surfcamps sind eher darauf abgezielt, die Leute kommen dahin, die Leute lernen surfen und gehen dann wieder nach Hause. Und entweder haben sie so viel Spaß, dass sie es im nächsten Jahr vielleicht nochmal machen oder wirklich zu surfen werden, aber manche machen es auch einfach nur als Erfahrung mal. Und wir wollen den Leuten wirklich Surf-Experiences vermitteln, also wie es ist, mit echten Surfern quasi auf einem Surftrip zu sein. Und da geht es nicht nur um das Surfen an sich, sondern auch, wie lese ich Wellen, wie lese ich den Forecast, also die Vorhersage, wie recover ich danach richtig, worauf muss man achten, dass man nicht kalt wird und und. Also da gibt es ganz viele Ansätze, denke ich.
Was? Hast du einen eigenen YouTube-Kanal?
Nicht so richtig. Also ich habe viele YouTube-Formate gemacht, aber das war dann immer für irgendwelche Brands oder für ja solche Sachen. Aber ich habe keinen eigenen YouTube-Kanal. Was eigentlich auch eine Sache ist, die ich eigentlich mal angehen sollte vielleicht. Aber ach, manchmal fällt es mir ein bisschen schwer, so weil es immer alles schon so übersättigt ist und alles fühlt sich so an, so es gibt schon so viel und warum sollte man, was kann man da jetzt noch contributen? Und ja, bei mir ist das meiste eigentlich so auf Instagram und so ab. Und dann halt so Langformate. Also ich mache wahnsinnig gerne längere Filme, auch wenn wir das jetzt schon länger nicht gemacht haben. Aber wir arbeiten gerade parallel auch an mehreren Filmprojekten, die vielleicht aber auch noch 2, 3 Jahre dauern, bis sie rauskommen. Weil das ist natürlich immer das Ding. Und das ist auch das Schwierige in Zeiten heutzutage, weil man immer so eine Content-Flut hat. Und man gefühlt immer alles sofort mitbekommt. Und deswegen fühlt es sich manchmal so falsch an, Footage wirklich zu sammeln und Material zu sammeln und dann irgendwie in 2, 3 Jahren was zu veröffentlichen, was halt dann vielleicht schon wieder outdated ist, aber das ist halt die Sache bei so langen Filmen.
Aber das ist so, klar, die brauchen einfach Zeit, du musst ja auch die ganzen Aufnahmen erstmal machen, muss rumreisen und so. Deswegen, das war so meine Idee. Klar, YouTube-Kanäle gibt es ultra viele.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Branche oder Nische aussieht, wie das da ist. Könnt ihr mir schon vorstellen, dass Leute Bock drauf haben, eure und deine Trips zu verfolgen.
Ja.
Irgendwie, keine Ahnung, wirklich nach Indonesien, nach Portugal, Frankreich oder halt eben auch oben in Dänemark. Und du nimmst sie halt immer so mit.
Ja.
Und kannst gleichzeitig auch noch dein Wissen vermitteln. Halt auch geil.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ist auch was, worüber ich schon viel nachgedacht habe, aber es ist natürlich auch, es ist natürlich ein 24-7-Job, ne? Ich glaube, dass das echt nochmal produktionstechnisch, auch wenn die produktionstechnisch nicht so aufwendig sind, aber man muss wirklich viel zeigen und man muss eigentlich immer on air sein, so ein bisschen.
Ja.
Und gerade so im Surfen ist es witzig, dass du das sagst, weil es gibt wahnsinnig viele Vlogs und so im Surfen. Das, irgendwie hat sich das die letzten Jahre auf jeden Fall so entwickelt. Aber wer weiß, vielleicht springe ich noch auf.
Ja, Timing, ja. Wer weiß. Ja. Vielleicht ja. Die anderen müssten das vormachen und dann kannst du da jetzt so schön reingehen. Ist so gut.
Ja.
Was sind denn deine Ziele noch für die nächsten Jahre?
Ich würde super gerne mehr so Retreats und Surf Experiences veranstalten. Ich glaube, das ist auch was ich gut machen könnte, also was sich langfristig gut umsetzen lässt. Das Coole daran ist halt immer, du bist halt nicht an eine Unterkunft oder so gebunden, weil es ist ja jetzt nicht so, dass ich hier ein Haus habe und sage, okay, das ist immer hier, sondern wir können mit so vielen Anbietern zusammenarbeiten. Jetzt haben wir zum Beispiel auch eine richtig, richtig coole Unterkunft hier gefunden, wo eine Sauna ist, ein Hot Tub und die quasi perfekt ist für diese Experience jetzt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel was in Portugal machen würden oder in Marokko oder in Indonesien, dann braucht man wieder ein bisschen was anderes. Und das ist, glaube ich, das Interessante daran, dass wir halt nicht ortsgebunden sind, sondern dass wir dieses Programm eigentlich überall hin mitbringen können. Und ich glaube, gerade auf dem deutschen Markt hat das halt echt viel Potenzial. Und ja, wir freuen uns mega darauf, die erste Edition jetzt quasi zu machen und den ersten Trip umzusetzen und schauen dann, und sind auch schon am Plan, ob wir dann vielleicht im Oktober nochmal eine Surf-Experience machen und die dann wieder ein bisschen anders ist oder so. Also das ist was mich wahnsinnig interessiert. Und dann, ja, wie gesagt, sind noch zwei Filmprojekte gerade in Arbeit, die aber auch so ein bisschen langfristig eher sind und dann würde ich auch wahnsinnig gerne Printmedien noch weitermachen. Da sind wir jetzt gerade dabei, wir haben jetzt zwei Magazine so ein bisschen gemerged und zusammengelegt und wer weiß, was sich daraus noch entwickeln kann. Also ich bin immer, ich schaue, ich habe halt nicht so einen großen Plan von wegen, wo will ich in 5 Jahren sein, sondern weil ich einfach aus der Erfahrung gelernt habe, dass sich in 5 Jahren wahnsinnig viel tut und vor 5 Jahren hätte ich wahrscheinlich niemals gedacht, dass ich das jetzt alles mache, was ich jetzt mache. Deswegen bisher, die letzten Jahre ging es halt stetig bergauf und solange das so weitergeht, dann bin ich natürlich happy und wenn mal 1, 2 Jahre dazwischen sind, wo vielleicht ein bisschen langsamer ist, so, dann ist das auch okay, weil ich werde ja auch älter.
Ja, stimmt. Aber trotzdem wird dir nicht langweilig, glaube ich.
Nee, ich glaube, wenn man so ein bisschen, also so eine Personal Brand sich versucht aufzubauen, dann hat man irgendwie immer was, ein bisschen was zu tun. Und manchmal ist es eher so, dass wenn ich mal so 2, 3 Tage habe, wo ich gar nichts mache, dass ich dann so ein bisschen so unruhig werde und denke, boah, irgendwas. Oder man fühlt sich dann immer so ein bisschen guilty und denkt sich, boah, ich müsste jetzt eigentlich was machen, aber eigentlich muss man sich auch mal ausruhen und dann. Ja, es ist, glaube ich, für viele schwer vorzustellbar, wie mein Alltag aussieht. Also für viele ist es, glaube ich, echt schwer, sich vorzustellen, wie mein Alltag aussieht, weil manchmal bist du eine Stunde am Computer, dann bist du draußen, suchst nach Wellen, dann gehst du surfen, dann kommst du zurück und dann denkst du dir, okay, jetzt müsste ich eigentlich noch was machen, aber du bist total fertig, weil du den ganzen halben Tag auf dem Wasser warst. Und es ist, glaube ich, also ich glaube, es ist nicht für alle was, weil man keine Routine hat. Und manchmal vermisse ich es auch, eine Routine zu haben, aber dafür habe ich halt wahnsinnig viele Freiheiten und das hat ja auch was.
Ja, das wäre tatsächlich jetzt so meine nächste Frage gewesen. Was ist dir wichtiger, ist Freiheit oder Sicherheit? Aber ich würde jetzt halt mal eher auf Freiheit tippen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also was mir halt, oder wo ich jetzt immer mehr drüber nachdenke, die letzten 2 Jahre, ist so ein bisschen so, dass man sich was für die Zukunft aufbaut. Das ist mir halt wahnsinnig wichtig, aber das sieht bei mir, glaube ich, eher so aus, dass man sagt, okay, man baut ein Haus und dann schaut man, also wir wohnen halt in so einer attraktiven Location halt auch, dass man auch echt gut überlegen kann, hey, vielleicht finanziert man sich dann nochmal ein Ferienhaus und dann hat man nochmal ein passives Einkommen, weil man das vermieten kann, weil hier echt viele Touristen sind. Und ich glaube, das ist so in meinem Kopf momentan, also das ist halt sehr, sehr viel in meinem Kopf, dass ich mir überlege, hey, wie kann ich es schaffen, diesen Lifestyle noch ein paar Jahre so weiterzuleben, aber es auch so auszurichten, dass ich halt irgendwann eine sichere Zukunft habe. Weil du kannst es halt einfach nicht ewig machen, so wie ich das jetzt mache. Ich hatte jetzt ein paar richtig gute Jahre und natürlich hoffe ich, dass das noch ein bisschen so weitergeht. Aber wenn irgendwann mal eine Veränderung kommen muss, dann ist das auch okay. Weil das ist halt einfach nichts, was man sein ganzes Leben lang machen kann. Aber dafür kann mir halt auch niemand diese Erfahrungen, die ich gemacht habe und die Erlebnisse, die ich hatte, das kann mir halt auch niemand nehmen.
Ja, absolut. Also die Learnings, die du daraus gemacht hast, die Erlebnisse,
total.
Das ist schon unschlagbar. Das kannst du auch auf dem Reißbrett gar nicht so planen. Das hat sich ergeben und genau darin liegt ja eigentlich auch der Wert.
Total, total. Und was mir halt immer wahnsinnig ist, ich spreche halt wahnsinnig viel mit Leuten und ich tausche mich auch wahnsinnig viel mit Leuten aus und schaue halt auch so, hey, und ich glaube, ich denke oft sehr kreativ, weil wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, der irgendwie eine Brand hat und ein Produkt hat und mir sagt so, hey, er würde gern was machen oder so, dann überlege ich mir in meinem Kopf schon direkt 2, 3 Konzepte, die man vielleicht in Zukunft mal umsetzen kann. Und das ist vielleicht jetzt gerade nicht interessant, aber dann ist es vielleicht in 2, 3 Jahren interessant oder vielleicht ist es auch genau das, was er jetzt gerade braucht. Und dann ist es, also weißt du, sowas gehört halt auch oft dazu, dass man einfach ein bisschen kreativ ist und drüber nachdenkt und halt ständig halt mit Leuten spricht und sich austauscht. Weil dann kommen halt voll oft so Sachen hervor, wie zum Beispiel, hey, das ist gerade genau das, was wir jetzt gerade gesucht haben, lass uns das umsetzen. Und das ist halt das Interessante daran, dass man den Leuten irgendwie so halt auch einen Mehrwert bieten kann. Das könnte ich mir auch vorstellen, später mal so Konzepte zu entwickeln oder so, weil ich glaube, dass ich da ganz gut drin bin, so Events zu planen oder Marketingkonzepte umzusetzen. Und ich weiß, dass gerade die Zeit halt auch irgendwie alles ein bisschen ungewiss ist und keiner so richtig weiß, okay, inwiefern übernimmt KI das jetzt alles. Aber ich denke halt trotzdem, dass so menschliche Interaktion halt niemals zu 100% ersetzt werden können bei sowas.
Nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, die KI wird Menschen und Jobs nicht komplett ersetzen, sondern halt einfach brutal unterstützen können, gerade bei sowas.
Das denke ich mir halt auch, ja.
Wirst du ja nicht als Kunde einer Firma schreiben, ich brauche das und das im Auftrag und im Hintergrund entwickelt die KI komplett, sondern da sind halt immer Leute, die ihre Ideen wiederum dann vielleicht mit einer KI entwickeln lassen, ausarbeiten lassen, was ja auch absolut okay ist, aber total. Am Ende des Tages Ideengeber sind halt dann die Menschen.
Es spart halt einfach auch wahnsinnig viel Zeit. Also selbst ich habe das gemerkt in den letzten Jahren, wo ich die Magazine gemacht habe, dass am Anfang musste ich alles von Hand übersetzen. Oder klar, du kannst was mit Google übersetzen, aber dann steht da ja manchmal totaler Quark. Und heutzutage kannst du das schon so gut übersetzen, dass du nur noch ein paar Kleinigkeiten ändern musst und dann hast du einen fertig übersetzten Text. Und das war halt am Anfang meiner Zeit bei dem Surfmag war das ein Riesending, weil man oft halt einfach englische Texte bekommen hat, die man ins Deutsche übersetzen musste. Ja. So, und das geht jetzt zum Beispiel 5 Jahre später, geht es viel, viel schneller.
Toll. Das ist schon eine wahnsinnige Unterstützung.
Ja, denke ich auch. Also ich denke auch, dass man einfach nur lernen muss, sich anzupassen. Und ich glaube, dass ich da vielleicht ganz gut sogar drin bin, weil ich halt mein Leben lang mich irgendwie angepasst habe. Ja.
Was würdest du sagen, oder anders, Welchen Tipp würdest du Leuten geben, die vielleicht auch anfangen wollen mit dem Surfen?
Einfach machen. Also ich glaube, Surfen ist was, was einem wahnsinnig viel geben kann, weil es halt einfach nicht so ein, es ist gerade dieses Planbare ist halt, oder dadurch, dass man dieses Planbare nicht hat, ist es halt irgendwie auch wieder was Besonderes. Und es kann einem halt so viel geben, auch einfach im Meer zu sein und irgendwie in der Natur zu sein, weil du wirklich abschalten kannst und du bist halt dann draußen. Du hast nur das Wasser, du hast das Brett, du hast die Wellen und du hast kein Telefon dabei, keine Calls, kein gar nichts. Und ich glaube, dass das halt vielen einfach auch helfen kann, abzuschalten und dass man deswegen auch einfach anfangen sollte und nicht so einen hohen Anspruch an sich am Anfang haben muss. Und das sehe ich, das habe ich auch immer wieder bei so Surf-Anfängern gesehen. Die haben in den schlechtesten Conditions so einen Spaß manchmal, weil sie einfach nur Spaß dabei haben, im Wasser zu sein. Und das ist halt, glaube ich, das Besondere am Surfen, dass du halt, egal welches Level du bist, du kannst immer Spaß haben. Meistens habe ich das Gefühl, dass die Leute, die damit anfangen, sogar mehr Spaß haben als die, die es schon ewig machen, weil man halt irgendwann fängt man halt an, seinen Anspruch hochzuschrauben.
Ja.
Ja. Und gerade heutzutage, ey, es ist immer zugänglicher. Es gibt überall Surfcamps, man kann es super easy mal ausprobieren. Es gibt einen Wavepool in München, in dem man Wellen surfen kann, wie im Meer. Es gibt stehende Wellen überall. Also wenn man es wirklich ausprobieren will, dann ist es jetzt die beste Zeit. Und ich glaube, dass es auch eine Chance ist für noch mehr Deutsche, wirklich da richtig gut drin zu werden, weil es gab halt nie diese Trainingsmöglichkeiten vor Ort. Und jetzt haben die ganzen Kids, die jetzt nach mir kommen und die nächsten Generationen, die haben halt einfach ganz andere Möglichkeiten. Und jetzt gibt es in München einen Wavepool, in Hamburg wird einer gebaut, in NRW wird einer gebaut. Also Surfen wird bald überall sein. Es ist nicht das Gleiche, wie wenn man im Meer anfängt, aber es ist eine ganz gute Introduction, würde ich sagen.
Ja, aber da bist du halt nicht so sehr auf die Natur angewiesen, bist
Genau.
gar nicht auf die Natur angewiesen, sondern du hast halt immer die gleichen Konditionen irgendwo. In Düsseldorf
Es
gibt
ist
es auch
viel,
einen,
ja.
zum Beispiel.
Ja,
Ja.
es ist viel planbarer. Und ich glaube, das ist halt auch. Oder auch für Leute, die in so Jobs wie du sind, wo man halt nicht einfach mal 2, 3 Wochen ans Meer fahren kann, auf die richtigen Bedingungen warten kann, kann man einfach da hingehen und es ausprobieren und dann für sich entscheiden, hey, ist das was, was mir gefällt oder nicht? Und ja, es wird immer zugänglicher und das ist eigentlich ganz cool.
Sehr schön. Abschließende Frage. Du hast gesagt, du bist viel auf dem offenen Meer. Viele werden sich das auch fragen. Was ist mit Haien?
Ja, also in Europa ist das nicht so das Problem. Also hier sind wir echt verwöhnt, weil hier musst du da dir eigentlich gar keinen Gedanken drüber machen. Aber wenn man wenn man so in Australien oder so ist, dann denkt man schon mehr drüber nach. Also da passiert schon immer mal wieder was. Man hat auch irgendwie das Gefühl, dass es mehr wird, aber ich glaube, hängt auch ein bisschen einfach mit den Medien und mit Social Media zusammen und jeder hat heutzutage irgendwie eine Drohne und dann sieht man es halt einfach viel mehr, weil die Haie waren eigentlich immer da und es surfen halt auch immer mehr Leute und es gehen immer mehr Leute an den Strand und sind im Wasser und dementsprechend passiert halt einfach auch mehr. Also ja, es ist irgendwie, man hat es im Hinterkopf, wenn man an so Orten ist wie Australien oder so, aber es ist nicht so, dass es einen davon abhält, surfen zu gehen.
Hast du schon mal welche gesehen? Also große?
Ja, in Australien habe ich zweimal welche gesehen und das ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, aber es ist jetzt auch für die, also wenn man sind so die Leute, die von da sind, sieht, für die ist es irgendwie so ganz normal. Also man
Okay,
gewöhnt sich, glaube
ja.
ich, mit der Zeit dran.
Wahrscheinlich. Gut, am Ende
Ja.
sind es auch nur Tiere, die irgendwie neugierig sind. Die sind da jetzt keine reinen
Nee,
Killermaschinen, das muss man auch
nee.
sagen.
Eben, also es ist auch eher, sind auch halt eher Unfälle als Attacken, würde ich sagen.
Ja.
Wenn was passiert.
Aber trotzdem, ich bin gerade in so einer Algorithmus-Bubble drin, wo mir ganz viele von diesen Videos ausgespielt werden.
Ah, echt?
Ja, ich weiß halt nie genau, ist das wirklich echt oder ist es KI oder so?
Mhm.
Weil gerade wenn es so unter Wasser ist, dann also finde ich es persönlich immer noch schwieriger zu unterscheiden, ist das jetzt KI oder ist das echt, weil es sind
Ja.
ganz grisselige Effekte, nicht so richtige Lichteffekte da drin sind und so. Aber ja.
Ja, es ist schon, also es ist immer eine, also klar, es ist immer eine Gefahr. So Südafrika hat viele Haie, Australien hat viele Haie, Ja, man muss es halt, glaube ich, im Hinterkopf behalten, aber ich glaube, man muss halt auch einfach ein bisschen smart sein, weil wenn du irgendwo alleine surfen gehst, wo so nach Regen oder in der Nähe von einem Fluss, von der Flussmündung, dann ist die Gefahr halt viel, viel höher, als wenn du irgendwo surfen gehst, wo halt klares Wasser ist, wo mehrere Leute sind. Und ja, man muss da einfach echt schauen. Also ich denke auch, dass sie jetzt in den nächsten Jahren echt immer mehr machen werden, gerade so in Australien und so, weil da jetzt in den letzten Jahren viel passiert ist, so mit so Spottern oder so. In Südafrika gibt es auch so Spotter, die dann halt immer schauen, dann gibt es so ein Flaggensystem, wenn einer gesichtet wird, und dann kann jeder halt für sich selbst entscheiden, hey, ich gehe jetzt raus oder bleib im Wasser.
Okay.
Ja. Ja.
Crazy.
Ja.
Ja, krass. Cool. Finn, hat mich gefreut, dass wir
Mich
uns
auch.
so mal ausgetauscht haben.
Ja, total.
Die Frage mit dem Tipp habe ich dir schon gestellt. Deswegen gebe ich dir einfach jetzt abschließend das Wort. Jetzt darfst du noch mal alles sagen, was du sagen möchtest. Werbung machen für dich, für den Sport, für whatever.
Ja, ich glaube, eigentlich haben wir fast alles gesagt, ne? Also cool, dass ich hier sein durfte, auf jeden Fall. Cool, dass wir mal wieder gequatscht haben. Ist auch schon eine Weile her, glaube ich. Und ja, ich schaff's leider nicht. Ich komme leider nicht so oft an NRW vorbei. Deswegen, das liegt selten auf meiner Route. Aber vielleicht schaffen wir es ja demnächst, uns nochmal in Person wiederzusehehen und zu quatschen.
Gerne, wenn
Und
du hier in der Nähe bist.
ja, und wenn irgendjemand am Surfen interessiert ist, der das hört, dann schreibt mir auch gerne oder bucht euch ein Retreat. Wir werden sicherlich auch in Zukunft welche machen für Leute, die noch gar keine Surferfahrung haben. Deswegen, das ist vielleicht auch interessant für Leute, die hier zuhören.
Das ist cool. Ich verlinke dann Insta und dann sollen die Leute sich gerne informieren und bei dir melden.
Unbedingt. Schreibt mir
Perfekt.
gerne.
Finn, ich danke dir. Mach's gut.
Ich danke dir.
Das war eine weitere spannende Folge von Talking Business Ideas. Vielen Dank fürs Zuhören. Um keine Folge zu verpassen, abonniere unseren Podcast und hinterlasse gerne auch eine Bewertung. Das hilft uns ungemein weiter. Für mehr Inspiration rund um Business und Mindset, folge Kevin Tötmann auch auf Instagram. Kevin-Tötmann. Bis zum nächsten Mal bei Talking Business Ideas.